Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der immer bei uns sein wird. Amen. Als Predigtext hören wir aus dem zweiten Buch Mose, Exodus 34, 4 bis 10.
Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat da selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte eilends zur Erde und betete an und sprach: Habe ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unsere Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk, und vergibt uns unsere Missetat und Sünde, und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, und will sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern, und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde.
Liebe Gemeinde, viele von uns kennen diese alte Geschichte, das Volk Israel, befreit aus der ägyptischen Sklaverei, lagert am Berge Sinai. Mose, ihr Anführer, verschwindet auf dem Berg 40 Tage, 40 Nächte, wie wir im Nachhinein wissen, und all die Zeit über verweilt das Volk am Fuße des Berges. Warten, warten, warten. Mose war aus den Augen und nach einiger Zeit sicherlich auch aus dem Sinn. Was konnte man eigentlich mit so einem Mann anfangen, der wer weiß wie lange in irgendwelchen höheren Sphären verweilte? Überhaupt, es war irgendwie merkwürdig mit ihm. Der Unsichtbare geht uns voraus, so hat er immer wieder gesagt. Doch war das wirklich so? Von diesem unsichtbaren Gott war eigentlich bitter wenig zu sehen und von Mose nun eben auch nichts mehr. Und so hatten die Leute im Tal letztlich die Schnauze voll von der Warterei auf Mose und auf seinen unsichtbaren Gott. Sie bitten Aaron, den zweiten Anführer: Mach du uns einen Gott, den wir sehen und den wir anfassen können. Und was sollte Aaron tun? Er ist der Priester und er fühlt mit dem Volk. Sie suchen so sehr nach etwas Greifbarem, nach etwas, das ihnen Halt gibt in dieser unsicheren Welt. Und so schmeißen sie ihre letzten Schätze zusammen. Das, was sie an Gold auf der Flucht haben mitnehmen können, Ketten, Armreife, Ringe, all das wird eingeschmolzen und es entsteht das goldene Kalb. Und an dem Tag, an dem sie quasi ihren neuen Gott einweihen wollen, feiern sie ein rauschendes Fest und da kommt Mose zurück von dem Berg und er schleppt die beiden steinernen Tafeln mit sich herunter. Und da hört und sieht er, was sein Volk treibt. Sie tanzen um das goldene Kalb, um den goldenen Stier, das Symbol für Lebenskraft. Das wird da angebetet und nicht Gott. Und Mose weiß, wenn der Mensch nur in Begriffen von Kraft und Schönheit, von Erfolg und Fruchtbarkeit sein eigenes Leben und das der anderen Menschen beurteilt, dann folgt auf kurz oder lang neue Sklaverei. Er hat oben auf dem Berg Gottes Nähe erlebt und nun muss er sich unten im Tal das heidnische Gehopse seines Volkes anschauen. Mose ist wütend, er schnaubt vor Wut, so heißt es, und er zerschmettert die beiden steinernen Tafeln. Was soll er in diesen Niederungen mit den Worten des Ewigen? Die Geschichte mit Mose und dem Volk Israel endet aber Gott sei Dank nicht mit seinem Zorn und dem Zertrümmern der beiden Gesetzestafeln. An dieser Stelle nun setzt der Predigtext ein, den wir eben gehört haben. Ich erzähle ihn nochmal nach in freien Formulierungen, die ich zum Teil bei dem niederländischen Theologen Nico ter Linden entliehen habe. Mose, hier bin ich. Hier bin ich, Herr. Mose, ich möchte dich bitten, abermals heraufzukommen. Doch erst musst du dir zwei steinerne Tafeln zurechthauen, so wie die ersten waren. Dann will ich dir erneut die 10 Worte geben. Sei morgen früh bereit, auf den Gipfel des Berges zu steigen. Ich will einen neuen Anfang mit euch machen. Mose hieb also die beiden steinernen Tafeln zu und bestieg den Berg früh am Morgen. Und der Herr kam in einer Wolke hernieder und stellte sich vor Mose. Herr, Herr, rief der Herr, ich bin ein Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und treu. Ja, merkwürdig, da sagt Gott von sich selbst, Herr, Herr, das kam mir beim Lesen schon merkwürdig vor, und er ruft selber zweimal seinen Namen. Also, Herr war ich und Herr werde ich immer sein. Und dieser Gott, der war und der sein wird, sagt, bei mir ist die Vergebung. Es ist so, weil es in der Bibel steht. Ansonsten dürfte man es auf diese Art und Weise niemals erzählen, so sagt ein Rabbiner mit Staunen über Gottes Barmherzigkeit und diesen Neubeginn, diesen neuen Anfang. Seine Barmherzigkeit beweist er an Tausenden. Und dann kommt's aber. Die Missetat der Väter aber sucht er heim an den Kindern und Kindeskindern bis in die dritte und vierte Generation. Was ist denn das nun wieder? Wie lässt sich das in drei Himmelsnamen auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit reimen, von der eben doch noch die Rede war? Ist das nun geduldig? Heißt das vergeben? Was für ein Gottesbild steckt denn da nun hinter? Wir sind versucht zu sagen, das dürfte doch eigentlich gar nicht in der Bibel stehen. Das hätte nie und nimmer so gesagt sein dürfen. Dieser komische Satz, die Missetat der Väter aber sucht er heim an den Kindern und Kindeskindern bis in die dritte oder vierte Generation. Eines jedenfalls ist daran deutlich, das Böse wird nicht verharmlost. Ja, bei Gott ist die Vergebung, doch das heißt nicht, dass die Sünde nicht mehr ernst genommen wird. Nach dem Motto, der Herrgott drückt ein Auge zu. Der Erzähler meint nicht, dass es Gottes Handwerk sei, eben ein Auge zuzudrücken. Das Gute trägt Frucht, aber eben auch das Böse. Darüber darf es keinen Zweifel geben. Die Sünde hat Ausdauer und hinterlässt auf lange Zeit Spuren. Und wer gut schaut, der kann mit eigenen Augen sehen, wie Kinder und Kindeskinder noch immer an den Taten gebückt, von den Taten gebückt gehen, die ihre Vorväter begangen haben. Wann zum Beispiel ist ein Krieg eigentlich vorbei? Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, immer 100 Jahre später, als man sich das so gedacht hatte. Oder was ist mit Menschen, die schon als Kinder mit seelischer, mit körperlicher, womöglich mit sexueller Gewalt gequält wurden? Viele kommen da nie drüber weg, manche reden nie darüber, manche bekommen nicht die richtige Therapie und schleppen diese Belastung mit sich herum und geben sie zum Teil weiter an die nächste, an die übernächsten Generationen. Oder was ist mit unserem Verhalten der Umwelt gegenüber? Die Erderwärmung, wir haben das immer wieder vernommen, nimmt weiter zu. Die Polkappen schmelzen, genauso wie die großen Eisgletscher. Überschwemmungen, Unwetterkatastrophen sind die Folge. Und das natürlich nicht nur für heute. Unter den Missetaten unserer Zeit müssen Kinder und Kindeskinder bis in die dritte und vierte Generation wahrscheinlich sogar viel länger leiden. Das ist doch brutal. Das ist doch ungerecht. Auch Moses scheint von der Strenge Gottes bestürzt zu sein. Eilends kniet er also nieder, neigt sich zur Erde und spricht ebenso demütig wie bestimmt: O Gott, geh doch wieder mit uns. Ich weiß ja, wir sind ein heizstarriges Volk. Doch mit Verlaub, gerade deshalb musst du doch mit uns gehen. Du bist größer als unser Herz. Vergib uns unsere Schuld. Mach uns zu deinem Eigentum. Und so wird erzählt, daraufhin hat Gott ein zweites Mal mit Mose und mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Ich will Wunder tun, wie sie noch nie geschaut wurden. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werke sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an euch tun werde. Eine Geschichte aus der staubigen Weite der Wüste Sinai oder eine Geschichte aus uralten Zeiten. Was haben wir mit dieser Geschichte zu tun? Vielleicht mehr, als wir denken. Ich frage mal, welche Götter werden eigentlich in unserem Land, in unserer Gesellschaft angebetet? Welche Religion gilt? Am vergangenen Mittwoch hatten wir Kirchenkreistag und ein Kollege brachte es da mal auf den Punkt. Es ging unter anderem um Kirchenaustritte. Und er sagte, wenn die Leute früher aus der Kirche austraten, dann sagten sie meistens irgendwie bei einer anderen Gelegenheit: Ja, aber damit habe ich meinen Glauben ja nicht aufgegeben. Mal abgesehen davon, ob das stimmt und wie solche Leute denn wirklich ihren Glauben leben, das ist ja gar nicht so einfach, das ohne Kirche, ohne Gemeinschaft zu tun. Der Kollege berichtete, inzwischen sagen ganz viele: Ich trete aus, weil ich da nicht mehr dran glaube. Religiosität, Gott und Glaube an Gott ist also keineswegs einfach heute vorauszusetzen. Religion, Religio bedeutet Rückbindung. Woran also binden wir uns eigentlich selbst zurück? Woran bindet sich auch unsere Gesellschaft zurück? Was ist letztlich für unsere Gesellschaft verbindlich, wenn man das so sagen will? Vielleicht kennen Sie diesen Spruch von Immanuel Geibel: Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster. Und wer genau hinsieht, der sieht ziemlich viele Gespenster. Nicht nur da, wo in einer irregeleiteten Religion, die in Syrien, im Irak, in vielen afrikanischen Staaten Angst und Terror verbreitet. Nicht nur in einem letztlich doch ziemlich brutalen Kapitalismus, der weltweit für Ungerechtigkeit, Rücksichtslosigkeit und zum Teil, ich will das nicht ganz miteinander verknüpfen, aber es ist auch nicht ganz unabhängig davon, für solche terroristischen Reaktionen auch sorgt. Dividenden, DAX, Dow Jones, Kommerz und Konsum, das sind die goldenen Kälber unserer Zeit. Und die Rücksichtslosigkeit, mit der vorgegangen wird, hat mindestens Auswirkungen 3 oder 4 Generationen lang. Um welche goldenen Kälber tanzt unsere Gesellschaft herum? Geld und Konsum, davon war schon die Rede. Jugendwahn und Gesundheit, das sind andere Götzen. Die Debatte, die im Augenblick so in den Medien hin und her getrieben wird um ärztliche Hilfe bei Selbsttötung, zeigt in einigen Äußerungen eine Gesellschaft, die nur auf Jugend, nur auf Gesundheit setzt, hat wenig übrig für Kranke und für alte Menschen. Der Götze des Unabhängigseins, ich will unabhängig bleiben, das führt dazu, dass Hilfsbedürftigkeit, dass das Angewiesensein auf andere, und letztlich sind wir doch irgendwie immer angewiesen auf andere, dass diese Hilfsbedürftigkeit und das Angewiesensein auf andere für manche einen derart unerträglichen Gedanken darstellt, dass sie den Ausweg nur in einem möglichst von einem Arzt begleiteten Weg zur Selbsttötung sehen. Ich bewundere den Mose von damals, wie er sich trotz der Abwendung seines Volkes von Gott nochmal an Gott wendet und ihn bittet und wie Gott seinem Bitten Raum gibt, wie Gott gnädig ist. Zum zweiten Mal macht Gott einen Bund mit seinem Volk, zum zweiten Mal gibt er ihnen die 10 Gebote. Zum zweiten Mal steht damit an erster Stelle: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenlande geführt hat. du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nein, Gott verlässt uns Menschen nicht, obwohl wir mit unserem Tanz um die goldenen Kälber unserer Zeit, um das Geld, die Gesundheit, die Unabhängigkeit, wirklich auch ein halsstarriges Volk sind. Halsstarrig, das ist ein schöner Begriff. Lassen Sie mich zum Schluss einen Moment bei diesem Wort bleiben. Ein starrer, ein steifer Hals, nicht nach rechts, nicht nach links sehen können, schon gar nicht zurück und nur ein kleines Stückchen nach vorne. Nur das immer gleiche Begrenzte sehen können, mit steifem Hals und Blick, das verengt die Perspektive, macht sogar blind für vieles, was doch so gut und wichtig wäre zu sehen. Halsstarrig, wie es war, das Volk Israel immer wieder bei seinem Weg durch die Wüste. Und halsstarrig werden wir, wenn wir Schuld auf uns laden. Wenn mich mein Scheitern, wenn mich meine Schuld so drückt, so verängstigt, so lähmt, dass ich ganz starr werde. Gott weiß, dass Halsstarrige sich nicht selbst wenden können. Aber weil Gott sich uns in Jesus Christus zuwendet, ist auch für uns Bewegung wieder möglich, so wie für das Volk Israel. Wer halsstarrig ist und jedem, der Schuld auf sich geladen hat, dem verspricht Gott: Ganz nahe gehe ich an dir vorüber. Ich löse deine Erstarrung. Ich rufe laut: Gott bin ich, barmherzig und gnädig und geduldig, von großer Güte und Treue. Und dann beginnt es. Du kommst wieder in Bewegung. Erst ein wenig, siehst vielleicht nur geradeaus, dann folgst du mit deinen Augen, du drehst den Kopf ein bisschen, mühsam zunächst, schaust Gott nach, seine Worte bewegen dich, Wein und Brot stärken dich. Dein starrer Hals, dein eingeengter Blick, dein verhärteter Rücken, alles kommt wieder in Bewegung. Du siehst den, der neben dir ist, siehst auch, wie lange du ihn nicht gesehen hast. Vielleicht deinen Lebens- oder Ehepartner, deine Kollegin, deinen Nachbarn, deinen Gott. Du siehst Schuld, die du auf dich lädst, aber du musst durch diese Schuld nicht wieder starr werden. Du kannst sie tragen, weil Vergebung in Sicht ist. Gott bin ich, barmherzig und gnädig und geduldig, von großer Güte und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Kannst wieder Zukunft sehen, auch mit den Menschen, denen du etwas schuldest. Mag sein, Gott gibt dir Wege auch zu ihnen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde, so sagt es Gott. So gehe Gott durch Jesus Christus in unserer Mitte, denn auch wir sind ja ein halsstarriges Volk. Er vergebe uns unsere Missetat und Sünde und lasse uns sein Erbsitz sein. Er sei wieder in unserer Mitte, und das beginnt damit, dass jeder und jede für sich selbst vor die Frage gestellt ist: Wer ist eigentlich die Mitte meines Lebens? Gott ist bereit für einen neuen Anfang. Nehmen wir das als seine Zusage mit aus diesem Gottesdienst und lassen wir uns diese Zusage bestätigen durch Brot und Wein in diesem Gottesdienst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre euch in eurem Fühlen, Denken und Handeln in Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.